Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 38. Und wie sollte es auch anders sein? Das Thema der Woche Wirecard, die Abrechnung. Doch zuvor, wie immer, Philipp, wie war denn deine Woche?
Sehr gut, wenn man Wirecard ausklammert, was dort in meinem Depot passiert ist. Wie war es denn bei dir?
Ja, ganz ähnlich, ja. Und ich habe viel gearbeitet, aber eben auch die letzten zwei Tage viel für unseren Podcast mit recherchiert und war live dabei beim Nachrichtenfinden. Ja, und dazu kommen wir ja später noch.
Genau. Wenn auch du uns unterstützen möchtest, wie der Marcel das gemacht hat, würden wir uns einfach über eine Bewertung freuen und einen Daumen nach oben. Komm recht herzlich in unsere Facebook-Gruppe, folg uns bei Instagram und nimm auch bei Facebook an der Diskussion der Woche teil.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Mich hat diese Woche bewegt noch einmal die Lufthansa. Schon letzte Woche war das für mich ein Thema, doch diesmal gibt es Neuigkeiten. Und zwar warnt die Lufthansa davor, dass der Rettungsdeal mit dem Staat scheitern könnte. Warum? Heinz-Hermann Thiele nutzte die Corona-Krise und kaufte einfach mal ein großes Aktienpaket. Der Herr Thiele ist 79 Jahre alt und ist Unternehmer und Hauptaktionär bei Knorr Bremse und erreichte die meldepflichtige Schwelle von 15% an der Lufthansa. Also schon ein erheblicher Anteil, den er da erworben hat. Und er äußerte Bedenken, dass der Deal zu lasch verhandelt worden sei. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Staat nicht der beste Unternehmer ist, sagte er. Und er möchte dennoch dafür stimmen, will aber vorher CEO Spohr fragen, welche Alternativen zur Debatte standen. Und der Vorstand geht natürlich davon aus, dass das jetzt ein bisschen auf der Kippe steht, denn es ist wichtig, dass hier eine Zweidrittelmehrheit erlangt wird von den Aktionären auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 25.06. Und dort erwartet die Lufthansa ja auch nur eine Beteiligung von 50% der Aktionäre. Das heißt, hier könnte es sehr, sehr knapp werden, wenn Thiele sich dagegen entscheidet, weil er jetzt doch irgendwie andere Gründe dafür sieht. Und scheitert dieser Staatsdeal, so geht das Ganze in die Insolvenz in Eigenverantwortung. Das ist natürlich relativ brenzlig, das ganze Thema. Thiele möchte sich aber, und das ist die positive Nachricht, noch vorher mit dem Herrn Scholz, also unseren Finanzminister, treffen. Krasse Wendung, oder Philipp?
Auf jeden Fall. Ich bin ja auch die Woche das erste Mal mal wieder geflogen. Und das war schon alles ein bisschen gruselig. Also es gibt nichts wirklich zu essen auf dem Flug. Zu trinken gibt es auch alles nur, was in Flaschen verpackt ist. Also da wird noch vieles passieren. Ich hoffe natürlich, dass man den Konzern auch nicht untergehen lässt. Und ich denke auch, ja, mit Herrn Scholz sollte man vielleicht da auch nochmal als Unternehmer sprechen, damit er auch einfach weiß, was da auf uns als Steuerzahler, wir sind ja jetzt Miteigentümer bei der Lufthansa, also du und ich, wenn das alles durchgeht, dass wir dann natürlich auch, oder auch unser Finanzminister weiß, was hier wirklich Phase ist.
Ob der Herr Thiele dagegen stimmen wird, was glaubst du?
Ja, ich glaube nicht. Also warum sollte er das machen? Das, ja. Glaubst du, er will die Lufthansa komplett übernehmen?
Nein, ich glaube, dass er, wenn er dagegen stimmen sollte, weil er sieht, dass dann andere Alternativen möglich sind, vor allem eben auch die Insolvenz in Eigenverantwortung, dass er sagt, er kann viel freier umstrukturieren. Und das ist sicherlich noch ein Thema, vor allen Dingen, weil ja der Staat sicherlich das Interesse hat, so viele Jobs wie möglich, kostet es, was es wolle, auch zu erhalten.
Ja.
Und das ist ja auch vielleicht nicht unbedingt im Interesse der Lufthansa.
Das könnte sein. Apropos Jobs erhalten, BMW baut weltweit 6.000 Stellen ab und hat heute bekannt gegeben, also wir zeichnen auf Freitagabend auf, ohne betriebsbedingte Kündigung klarkommen zu wollen. Von den 34.000 Mitarbeitern sind das insgesamt 17%. Das finde ich ist doch schon relativ viel, oder? Was denkst du?
Ja, das ist schon sehr, sehr viel.
Dazu muss man auch noch sagen, bei diesen 34.000 Mitarbeitern sind auch knapp 10.000 Leiharbeiter und Werksarbeiter nicht mit berücksichtigt. Also die dürfen auch nicht wiederkommen. Also diese Zahl ist eigentlich deutlich über den 6.000, aber die 6.000 sind natürlich die Festangestellten bei BMW. Woran liegt das? Es lag einfach daran, dass die erfolgsverwöhnten Münchner, wie es heute eine Zeitung auch betitelt hat, die sind ja auch erfolgsverwöhnt. BMW ist ja auch lange Zeit einer der rentabelsten Autohersteller der Welt gewesen. Aber die Umsatzrendite lag 2019 schon nur bei 5%. Das Ziel war eigentlich 8%. Und solange BMW dieses Jahr, also 2020, schwarze Zahlen schreibt, sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass man doch sagt, hey, wir wollen ohne Hilfe sowas auch machen und wir wollen auch auf betriebsbedingte Kündigungen natürlich verzichten. Natürlich muss man auch sehen, wie gesagt, Werksarbeiter und Leiharbeiter kommen nicht wieder. Da sind auch über 10.000 Jobs, die jetzt schon weggefallen sind, was natürlich auch Kosten sind, die man sich hier spart. Was denkst du denn?
Ja, schrumpfen sie sich gerade jetzt gesund, könnte man jetzt auch sagen. Ja, bei VW und Daimler liest man ja auch Ähnliches immer wieder mal.
Ja, hoffen wir es mal, ne? Weil es ist ja natürlich, Kostensparen bringt natürlich nichts. Du musst natürlich auch in Innovation, Innovationsführerschaft, Investitionen. Also man kommt mit dem ganz klassischen, ich baue weiter einen Diesel, einen Verbrenner, du kommst damit nicht mehr weiter. Also es ist ja mal ein großer Grund, warum an der Börse eine Tesla deutlich mehr bewertet ist als eine VW, BMW, Daimler, also die großen deutschen Prestigemarken eigentlich.
Zusammen.
Auch. Genau, zusammen. Aber vielleicht, ich bin ja so ein bisschen so ein kleiner Spekulant auf Übernahmen immer, meine nächste Prognose hatte ich ja auch schon mal bekannt gegeben. Ich glaube ja, dass BMW auch irgendwann mit Daimler zusammengehen wird.
Das war schon öfter mal Thema in der Vergangenheit.
Genau, also vielleicht bereitet man hier auch schon etwas in den Hinterzimmern vor.
Aber denkst du? Ich glaube fast nicht, denn das autonome Fahren war ja ein Projekt, was sie zusammen angegangen sind. Und jetzt scheiden sich zum Beispiel hier, das ist auch ein Thema der Woche eigentlich, scheiden sich hier schon die beiden auseinander zu driften. Also auch hier wird keine Zusammenarbeit mehr fortgesetzt. Bleibt spannend. Aber was auch spannend ist, Philipp, hast du mitbekommen, Microsoft hat eine Übernahme getätigt.
Ganz ehrlich, ich habe es gar nicht mitbekommen.
Ja, war auch nicht in den Medien. Ich habe es bloß bei Seeking Alpha gelesen.
Da siehst du mal, lieber Zuhörer, oder hörst du mal, der Marcel mit seinen über 17%, die er hier an Microsoft hält, der kriegt dann direkt vom Herrn Nadal gleich einen Anruf.
Ja, richtig, genau. Habe ich sofort auf den Anrufbeantworter gesprochen bekommen.
Jetzt wissen wir ja, du bist Bonovia aus dem Osten.
Ja, richtig. Ja,
und jetzt bist du auch noch Microsoft von Deutschland.
Wahnsinn, meine Außendarstellung, die läuft. Jedenfalls, Microsoft kauft ADRM, das ist eine Softwarefirma und Anbieter für eine umfangreiche branchenspezifischen Datenmodelle. Also die bieten quasi den Kunden Informationspläne an, die die erstellen aus einem Wirrwarr von Datensätzen, die quasi da einfach eine Struktur hinein, womit auch die Kunden jeweils was damit anfangen können. Und vor allen Dingen auch schön, es ist aus allen oder für alle Branchen gemacht und einsetzbar. In Sachen Kommunikation, Gesundheit, Finanzdienstleistung und so weiter und so fort. Und Microsoft möchte natürlich was machen? Das ADRM-Modell in die Cloud integrieren.
Das hatten wir auch schon mal als Top der Woche, dass Microsoft genau in diese Sparten reinpreschen will. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, richtig.
In einem der vorigen Aktien-Podcasts. Also schon ziemlich interessant.
Genau. Und das Ergebnis ist natürlich dann ein intelligenter Datensee für die Kunden und natürlich auch für Microsoft, darf man ja nicht vergessen. Einziges, was mich noch interessiert hätte, wäre der Kaufpreis gewesen, aber den haben sie nicht bekannt gegeben.
Portokasse, das kann ich dir sagen.
Wahrscheinlich.
Apropos Portokasse, ist es eigentlich möglich, dass wir ein Comeback der Investmentbanken erleben? Jetzt nur mal so mal als Denkanstoß. Investmentbanken leben ja davon, dass sie Transaktionen abwickeln. Käufe, Verkäufe, Fusionen, feindliche Übernahmen etc. pp. Während Corona gab es 50% weniger Übernahmen. Also das ist schon wirklich viel während dieser ersten Welle, muss man ja jetzt mal sagen. Und der Markt ist um $1 Billion ärmer geworden, also auch eingebrochen. Aber jetzt, lieber Marcel, überleg mal, die Unternehmen teilweise sind nicht mehr so solvent, sie brauchen Kredite, Staatshilfen. Jetzt könnte doch wieder gefragt werden, zum Beispiel eine Goldman Sachs, deren Hauptgeschäftsmodell es ist, Investmentbanking zu betreiben, sanieren, optimieren, kaufen und verkaufen. Und man könnte vermutlich sich hier wirklich in attraktive Unternehmen mit strategischen Positionen einkaufen und auch hier wirklich was bewegen. Also was denkst du denn?
Ja, das ist sehr spannend. Vor allen Dingen jetzt auch, wo die Bewertungen so sehr geschwankt sind, ist das ja sicherlich eine gute Chance. Natürlich muss dann auch bei irgendeinem auch Geld da sein, um genau diese Transaktion zu
tätigen.
Aber
dafür hast du dann ja eine Bank, die dir einen schönen Kredit gibt. Glaubst du denn, wir werden in den nächsten Monaten oder dieses Jahr noch einige Übernahmen sehen?
Tatsächlich, ja. Ich glaube, dass die Gewinner sind oder zumindest normal durch die Krise gegangen sind, dass sie sagen, jetzt einen Konkurrenten oder Wettbewerber vom Markt zu nehmen, ist sicherlich eine gute Chance.
Liest man ja auch im Moment zum Beispiel Gilead Science mit AstraZeneca aus Großbritannien.
Ja, richtig. Und wer auch die Börse verlassen wird, ist wahrscheinlich Audi. Denn VW hat ein Angebot gemacht für die letzten Aktien im Umlauf. Für 0,36% der Aktien, die noch im Umlauf sind, möchte VW 1.550 Euro je Aktie zahlen. Und das ist ein fetter Aufschlag, denn vorher hat eine Audi-Aktie noch 1.050 Euro gekostet. Und so möchte VW Audi nun komplett übernehmen. Bin gespannt, wie das da ausgeht und ob der Deal auch angenommen wird, aber das ist ja sehr wahrscheinlich, oder Philipp?
Genau, sie halten ja mehr als 95% der Aktien, das brauchen sie als Ergebnis, also als Ja, und dann gibt es den sogenannten Squeeze-Out, was doch sehr toll ist. Wir haben uns ja mal die Entwicklung angeguckt im Vorgespräch und es gibt eigentlich nur noch ein Unternehmen, was die letzten 20 Jahre aus dem Automobilbereich sich besser entwickelt hat. Also wir haben ja VW, die haben 500% gemacht in den letzten 20 Jahren. Dann kommt Audi mit über 3.000% und dann gibt es nur noch mit 5.000. Na, was denkst du, wer ist es?
Tesla natürlich.
Ganz genau. Also das ist schon spannend. Spannend wird es auch, wenn wir unseren Kontinent mal verlassen und nach Indien gehen, weil Indien droht aufgrund von Covid-19 der Verlust des Investment-Grades. Also aktuell sind sie mit BBB-, also Minus, bewertet. Und über diese Also über dieses Investment Grade gibst du ja Anleihen aus als Staat und musst mehr Zinsen zahlen. Je schlechter dein Investment Grade ist, je besser, desto weniger Zinsen musst du zahlen, desto schneller findest du auch natürlich also Risikoaufschläge in Form von Zinsen. Wichtig ist natürlich, sollte Indien jetzt downgegradet werden, so wie man das sagt, dann wären sie jetzt Junk Bonds. Und das würde bedeuten, die Zinsen würden dramatisch steigen, die Indien bezahlen müsste auf seine Anleihen. Und natürlich, sie gehen immer noch von einem Wirtschaftswachstum von über 10% aus. Also das ist auch wirklich enorm. Vielleicht ist das auch eine interessante Beimischung fürs Depot, indische Staatsanleihen für Investoren, sollte es zu diesem Downgrade kommen. Wichtig ist natürlich, das Risiko des Ausfalls ist bei einem Junkbond natürlich schon doch enorm. Außer du bist natürlich zum Beispiel in Europa oder in der USA, wo die Notenbanken die Presse anschmeißen und eigentlich alles kaufen, was am Ende AG stehen hat.
Indien wird ja immer interessanter tatsächlich. Man sieht es an Facebook, die sich jetzt positioniert haben. Auch Amazon hat schon die ersten Tätigkeiten in die Richtung unternommen. Und so langsam wird so der neue Wachstumsmotor für die Welt.
Es gibt eine ganz spannende Übersicht von unserem Superanalysten Luigi. Das verlinken wir auch mal bei uns hier mit im Artikel. Kann man wirklich nur empfehlen. Er hat sich mal angeguckt, welche Unternehmen gibt es eigentlich in Indien.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche ist ganz klar die Corona-Warn-App. Ich finde es super, dass es schon über 10 Millionen Downloads in Deutschland gibt. Solidarität wird doch groß geschrieben in unserem Land. Ich kann nur sagen, bravo, weiter so, mein liebes Deutschland. Was ist denn dein Top?
Mein Top ist Spotify. Spotify hat tolle Nachrichten gebracht und verkündeten vor allen Dingen neue Partnerschaften. Bekannt war ja schon die Partnerschaft mit Joe Rogan, der erfolgreichste Podcast überhaupt, da wollen wir noch hin, Philipp.
Und, kommen wir auch noch.
Ja, und jetzt gab es eben noch weitere, und zwar mit Kim Kardashian West soll jetzt auch ein Podcast laufen und natürlich jetzt auch mit den Superhelden wie Batman, Wonder Woman oder eben Superman. Und der Vertrag über die Podcast-Produktion mit Warner Bros., also von AT&T und DC Entertainment, ist schon unterzeichnet. Spotify bietet über 1 Million Podcasts aktuell an. Wir sind dabei. Und der Aktienkurs stieg in die Höhe schon nach der ersten Nachricht von Joe Rogan und jetzt eben auch mit der neuen Nachricht. 19% der monatlichen aktiven Spotify-Nutzer haben im ersten Quartal Podcasts gehört. Das ist schon eine ordentliche Zahl und zeigt auch, wie wichtig das Thema Podcasts für Spotify zum Beispiel ist.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, hey, wir sind vor den Kardashians mit dabei.
Ja, genau.
Also das können sie uns nie nehmen, die Zugehörigkeit zu Spotify-Podcasts.
Wir sind
dabei.
Und danke auch an dieser Stelle einfach mal an unsere Zuhörer.
An dich.
Genau. Ja,
dass du uns immer doch so treu zuhörst. Ich würde weitermachen mit meinem Flop der Woche. Und da muss man wirklich sagen, ja, mein Flop der Woche ist die Staatsbeteiligung an CureVac. Jetzt werden natürlich einige sagen, hä, was ist denn das? Das ist doch eigentlich eine ganz gute Sache. Natürlich, definitiv, super. Aber ich kann es immer nur wieder sagen, wir müssen diese Zeit nutzen und endlich einen Staatsfonds in Deutschland implementieren, wo zum Beispiel ein Teil oder wirklich ein Teil unserer Rentenzahlungen einfließen. Und ich frage mich, lieber Marcel, warum nicht entweder ganz oder gar nicht und wann kommt endlich dieser Fonds? Die Zeit wäre endlich reif. Lufthansa, CureVac. Also was soll denn noch kommen und warum will man, also der Staat könnte uns Bürger noch viel mehr mit unseren Geldern wirklich am Erfolg der deutschen Industrie auch teilhaben lassen.
Auch an der weltweiten natürlich.
Genau, ne? Oder auch an der weltweiten.
Genau, vielleicht nochmal zum Hintergrund. CureVac ist ja der Impfstoffhersteller. Die sind jetzt schon in die zweite Phase gegangen. Das heißt, hier wird es dann langsam ernst und wohl Mitte nächsten Jahres ist ja ein Impfstoff sehr, sehr realistisch, also wenn alles so weiter so gut geht. Und die Staatsbeteiligung genau deswegen, dass CureVac, wenn die jetzt an die Börse, an die Nasdaq gehen, weil sie auch sehr viel Geld brauchen, möchte natürlich vor Übernahmen schützen, ne? Dass man hier keine Chiliad zum Beispiel jetzt einfach CureVac schluckt, weil das jetzt auch nicht wirklich sehr teurer wäre für solche großen Konzerne. Daher ist das aber, ich kann dich verstehen, dass du sagst, warum nicht einfach gleich mit einem Staatsfonds die komplette Kraft nutzen und das auch direkt weitergeben an dann die jeweiligen Rentner, die dann eben da sind.
Ja, an die zukünftigen Renten sichern, Renten vielleicht auch erhöhen, ausbauen auf solidem Wege.
Mein Flop hat auch was mit der Zukunft zu tun, denn wir haben ja den neuen CEO der Kernmarke VW, den Herrn Brandstetter, und der hat jetzt eine andere Richtung eingeschlagen als sein Vorgänger, denn er kehrt so ein bisschen weg von dieser reinen E-Mobilität und geht wieder zurück so ein bisschen zum Verbrenner, was man erstmal grundsätzlich nicht falsch halten kann. Aber, lieber Philipp, ich glaube ganz einfach, das ist der falsche Weg. Denn in Zukunft wird der Markt der Diesel und Benziner einfach immer kleiner werden. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen. Ich fahre auch gerne weiterhin meinen Verbrenner. Ja. Aber ich weiß auch, dass viele Länder in Zukunft gar keine Verbrenner mehr zulassen möchten. Und der Markt wird halt immer kleiner. Und warum sollte man jetzt so viel oder die Priorität wieder so verschieben auf Märkte, die kleiner werden, wenn doch eigentlich der Elektromarkt oder der Auto für Autos aus dem Elektromobilbereich viel stärker wächst und da eigentlich nur die Zukunft liegt.
Ja, mir tut es auch ein bisschen leid um Herrn Dies, weil man muss ja wirklich sagen, er wollte dieses ganze Thema wirklich voranbringen. Aber ich glaube, wenn du so ein Querdenker bist in so einem altehrwürdigen Konzern, da sind wir auch wieder mit zu viel Staatsbeteiligung. Das Bundesland Niedersachsen hält ja über 20% an diesem ganzen Laden. Und da siehst du wieder, man muss mit voller Offensive, man darf keine Angst haben vor der Zukunft. Weißt du, wenn wir alle Angst hätten vor der Zukunft, dann würden wir heutzutage immer noch auf Händen und Füßen laufen und würden noch nachts die Bäume hochklettern, damit uns der Tiger nicht reißt. Ja, also genauso muss man es einfach sagen, so dumm ist das.
Ja, genau, deswegen, ich finde das ein bisschen bedenklich. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Verbrenner, aber ich glaube, dass es nicht der große Markt ist, den VW früher oder später
mal bedienen möchte. Ein weiteres Beispiel ist ja auch unser Konzern hier aus Leipzig, Verbio. Da musst du mal überlegen, Weltmarktführer für Biokraftstoffe, aber kaum in Deutschland vertreten und überall auf der Welt steigt diese Nachfrage und wir ballern immer noch Milliarden in die Forschung oder in die Entwicklung von Verbrennern und ja, ein sauberer Verbrenner, man verbrennt immer noch etwas, man muss es doch langsam auch mal begreifen und ich kann es wie vorhin nur sagen, warum ist eine VW, eine BMW, eine Daimler nicht so viel bewertet wie eine Tesla? Auf der Welt, also auch an der Börse.
Ne? Genau, weil Tesla einfach auch einen deutlichen Vorsprung hat und das ist ja genau das Problem. Wir sagen nicht, geht in Tesla rein und investiert. Nein, da muss man auch vorsichtig sein, aber man muss hier erkennen,
wo liegt die Zukunft?
Genau.
Die Zukunft, die Börse wird, also an der Börse wird die Zukunft gehandelt.
Genau,
und das ist einfach ganz, ganz wichtig.
Und es ist vor allen Dingen auch schade für die deutsche Industrie, wenn man hier, ich sag mal, zusehen muss, wie tatsächlich der Trend verschlafen wird.
Ja, total. Also ich werde da wütend. Ich werde da wirklich, wirklich wütend. Und apropos Trend. Letzte Woche hatten wir ja über Wasserstoff gesprochen und das ist ja wirklich ein Trend. Und wir hatten eine Umfrage dazu auf Facebook gestartet. Wie bist du in Wasserstoff investiert? Und ich war doch überrascht. Also Neil ist natürlich voll dabei. Du bist ja auch dabei bei Neil.
Ganz dezent.
Ja, Bollard Power. und unsere Air Liquide, über die wir ja auch hier wirklich, wir predigen sie eigentlich ja immer runter, wie toll, und wir sind ja auch selber investiert. Das ist natürlich auch wieder keine Anlageempfehlung, du musst dir immer deine eigene Meinung bilden. Wir haben eine neue Diskussion, Marcel, worum geht's denn?
Was denkst du über Wirecard?
Denn wenn auch du wissen willst, was wir über Wirecard denken, bleib einfach kurz dran, denn nach der Werbung starten wir mit dem Thema der Woche, Wirecard, die Abrechnung. Das Arbeitsleben geht ja langsam wieder los und die Freizeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen, wird weniger. Hier bietet unser heutiger Werbepartner Blinkist eine starke Lösung.
Mit Blinkist erhältst du die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du erhältst Zugriff auf neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung.
Außerdem erfährst du wertvolle Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Natürlich gibt es Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn du Interesse hast, Zeit zu sparen, dann erhältst du unter blinkist.de/mvi 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Marcel, wo nutzt du eigentlich Blinkist?
Blinkist nutze ich auf dem Weg zur Arbeit und beim Joggen.
Was ist eigentlich deine Lieblingskategorie?
Natürlich Börse und Geld.
Und dein Lieblingstitel?
Die Kunst, über Geld nachzudenken, vom legendären André Costolani.
Wusstest du, jeden Monat kommen ca. 40 15-minütige Blinks hinzu? Wenn dir die 15 Minuten nicht reichen, kannst du auch tiefer in das Thema einsteigen und das Hörbuch in voller Länge bei Blinkist anhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de/mvi gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen.
Nochmal der Link, blinkist.de, blinkist.de/mvi.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Wir sprechen über Wirecard, die Abrechnung und lieber Marcel, ich vermute, in ein paar Jahren werden wir uns angucken und werden nur noch sagen, hey, wo warst du eigentlich, als Wirecard an einem Tag 70% verloren hat? Ich war in Bielefeld, in der Stadt, die es nicht gibt, an der Tankstelle und dann kam die Push-Nachricht auf mein Handy. Ich saß wirklich im Hotel ab morgens um 8, wo Tradegate aufgemacht hat und habe wirklich minütlich diese Ticks endlich mal verfolgt und dachte mir, ach, hoch, konstant. Und dann ging es ja einmal ganz kurz runter auf unter 90. Und da dachte ich schon, was ist denn jetzt? Weiß hier schon wieder einer mehr? Dann ging es wieder hoch auf die 100. Und dann lief das und lief das. Und ich dachte, na gut, komm, gleich geht's los. Das Testat kommt und dann freuen wir uns alle. Und dann haben die Börsen aufgemacht. Vor Börseneröffnung war noch nichts da. Und dann haben die Börsen aufgemacht. Und dann auf einmal ist das Ding einfach in sich implodiert. Wo warst du?
Ja. Ich war auf Arbeit und habe gerade mit Kunden gesprochen und als ich dann fertig war mit diesem Kundengespräch, schaute ich ganz nervös auf den Ticker und dachte, wo bleibt jetzt genau diese Nachricht und ja, was sah ich? Genau das gleiche wie du, einen entsetzlichen Kurs und ja, ich würde sagen, ganz von vorn. Erwartet war ja am 18.06.7:30 ein testierter Jahresabschluss 2019 und ich glaube, Philipp, den haben wir beide erwartet. Und wahrscheinlich auch einfach...
Ja, weil die Wirecard AG hat ja auch einen Monat vorher eine Ad-Hoc-Mitteilung rausgebracht. Also Ad-Hoc sind ja Sachen, die du sofort an den Kapitalmarkt geben musst, dass sie davon ausgehen, dass sie ein uneingeschränktes Testat erhalten werden. Also alles ist sauber und haben dann auch die Zahlen präsentiert.
Genau, 8 Uhr deine erwähnten Kursausschläge, die du schon beobachten durftest, sind ja dann schon stattgefunden, weil eben das Testat nicht veröffentlicht wurde. Also hatten schon die ersten hier Angst gehabt und verkauft.
Ganz kurz, man muss natürlich auch dazu sagen, in Deutschland ist es eigentlich üblich, wie du eben gerade erwähnt hast, vor Börseneröffnung etwas rauszugeben. Oder wie auch in den USA gibt es ja manchmal vor Börsenstart und nach Börsenstart. Aber es war schon komisch.
Genau, also hier kamen schon die ersten Zweifel und das wahrscheinlich auch zu Recht. 9 Uhr war Börsenstart und es gab immer noch keine Informationen. 10.50 Uhr dann war es endlich soweit. Wirecard verschiebt das Testat auf eine unbestimmte Zeit. Also man hat hier kein Testat liefern können. Der Jahresabschluss 2019 wurde also nicht vorgelegt.
Hast du in dem Moment, was ging dir da durch den Kopf? Beschreib das mal. Was hast du gedacht? Was ist passiert?
Also ich habe es ja nicht 10.50 Uhr direkt gelesen, als es eben veröffentlicht wurde, sondern ein paar Minuten später. Aber in dem Moment, als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, war mein Gedanke. Also es war wirklich leer in dem Moment, weil ich dachte, warum? Welchen Grund kann es jetzt dafür geben? Und dafür kommen wir natürlich noch. Der Kurs, wie du schon gesagt hattest, brach binnen Minuten um bis zu 70% ein. Also ein richtig heftiger Kurssturz. Hier wurden sehr viele Gelder vernichtet. Die Ursache ist, dass es nicht genügend Nachweise gibt für die Existenz der Bankguthaben auf asiatischen Banken in Summe von 1,9 Milliarden Euro. Das entspricht 25% der Bilanzsumme. Laut Wirecard wurden von einem Treuhänder oder auch von den Banken, die eben diese Treuhandkonten führen, falsche Saldenmitteilungen vorgelegt zu Täuschungszwecken. Und frühere erteilte Bestätigungen der Banken wurden vom Wirtschaftsprüfer nicht mehr anerkannt, sagte CEO Brown.
Wichtig ist ja auch zu wissen, so ein Treuhänder ist ja eigentlich, er steht ja mit seinem Namen, also in diesem Fall die Bank, das weil du in diesen Bereichen oder zum Beispiel in einem Ausland bist, wo du aktuell einfach noch keine große Filiale hast und noch keinen Namen und noch keinen Ruf und dann sagst du, ich habe jemanden, das ist wie so eine Art Bürge, der bürgt einfach dafür für mich, dass ich liquide bin und da, ja, also so.
Mal bildlich gesprochen ist es so, in Asien zum Beispiel ist ein Händler, der verkauft irgendwelche Waren, ein Kunde kommt und der bezahlt nicht bar, sondern eben per Karte. Und nun ist es so, dass ja eine Transaktion stattfindet.
Genau.
Und Wirecard gibt den Kunden ja die Möglichkeit, gleich direkt an das Geld zu kommen. Das heißt, so wie der Kunde bezahlt, überweist Wirecard genau den Betrag und steht quasi die Schuld des Kunden ein und wartet danach wiederum auf das Geld.
Zahlung, ja.
Und der Händler gibt zum Beispiel die Ware erst frei, also auch gerade im Onlinehandel,
wenn
der Treuhänder sagt, ja hier, das Geld ist eingegangen. Und genau, diese Funktion verfolgen die. Und weil Wirecard ja auch nicht selbst auftritt in den gewissen Märkten, sondern über Drittpartnern, ist das eben hier auch noch einmal, ich sag mal, vereckt und verkantet.
Wie ging es weiter?
Herr Braun weiter. Alle Beteiligten sind um schnellstmögliche Aufklärung bemüht. Ob betrügerische Vorgänge zum Nachteil der Wirecard AG vorliegen, ist derzeit unklar. Die Wirecard AG wird Anzeige gegen Unbekannt erstatten.
Und da war ja dann auch schon bewusst, hey, die brauchen dieses Testat. Warum? Heute am Freitag haben die Banken, das Geld, was Wirecard jetzt sozusagen schuldet oder auftreiben muss, können Banken einfach ihre Kredite kündigen. Und da war natürlich wichtig, die brauchen unbedingt dieses Testat. Und ganz ehrlich, ich habe damit gerechnet auch noch, dass sie das noch kriegen.
Ja, also genau, es hängt ja letzten Endes tatsächlich nur noch an dem Nachweis. Also hier könnte man sich vorstellen, es ist ein Beleg da, der ausweist, dass einem auf dem Treuhandkonto
auf mehreren Konten.
Ja, es sind im Prinzip zwei tatsächlich, einmal auf den Philippinen zum Beispiel. Und dort liegen so 1,1 Milliarden und die sind eben dort auf diesem Nachweis drauf und auch unterschrieben.
Ja.
Aber eben nicht anerkannt von Ernst & Young in dem Moment. Und ja, dann gab es eben diese Strafanzeige wegen Unbekannt. Und ja, wo sind jetzt die 1,9 Milliarden Euro?
Genau, das war ja dann die Frage. Du stellst sozusagen eine Strafanzeige gegen jemanden, wo du denkst, irgendjemand hat hier jetzt 1,9 Milliarden Euro von mir. Wo sind die? Das ist der Unbekannte auch in diesem Bereich.
Genau, jetzt fragt man sich, warum müssen eigentlich überhaupt 1,9 Milliarden Euro dort liegen? Das liegt einfach daran, dass man als Treuhänder eine Sicherheitsmarge anstellen kann, sodass man sagt, okay, Wirecard hat auch das Geld zur Verfügung stehen in den jeweiligen Bereichen, um den Händlern das überhaupt zu zahlen.
Genau.
Ne? Sonst könnte er ja auch schnell
wie
mal
eine
sagen.
Sicherheit, ja.
Ja genau, es ist einfach eine ganz normale Einlage, eine Sicherheit. Und man muss auch sagen, diese Banken sind renommierte, auch von Moody's zum Beispiel oder auch S&P, zertifizierte Banken.
Ich möchte mal ganz kurz eine Brücke schlagen. Früher war es ja auch so, dass bei unserem Bargeld, was es wirklich gab, war ja auch eine Sicherheit hinterlegt, der Goldstandard. Also das heißt, wenn du zum Beispiel 1 Million Euro hattest oder 1 Million D-Mark, dann war auch ein Goldwert dahinter von 1 Million. Dieser wurde allerdings aufgehoben, aber damals sind, glaube ich, die Devisen nicht um 70% eingebrochen. Nur so als kleine Anekdote am Rande.
Genau, und jetzt, Philipp, stell dir vor, du hast 1,9 Milliarden Euro irgendwo auf Treuhandkonten in Asien, auf eigentlich legitimierten Banken.
Liegen.
Und liegen, genau, als Cash-Reserve auch in der Bilanz so dargestellt oder sollte auch so dargestellt werden für 2019. Und jetzt ist genau dieser Betrag nicht mehr belegbar und wird auch nicht anerkannt von Ernst & Young, weil man hier die Existenz anzweifelt. 14 Uhr, die Pressekonferenz, die angekündigt war, wurde natürlich abgesagt.
Es aber gab auch ja auch nicht vorher. Ich weiß noch, wir hatten geschrieben und haben gesagt, hey, jetzt muss es eigentlich gleich losgehen.
Stimmt, wir hatten
und
auch keinen
Zugang.
Und da
hatte ich um 1:30 habe ich ja noch gesagt, ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Ja.
Und ich saß im Auto und stand noch auf dem Parkplatz und habe gesagt, jetzt, das musst du dir anhören. Nix.
Nichts. Nicht mal eine Verbindung wurde aufgebaut. Ja. Und erst später, also ich glaube, das war in Richtung 15 Uhr, hat man dann die Nachricht rausgegeben, dass die Pressekonferenz abgesagt wurde. So, jetzt nun die Gefahr. Da keine Bilanzvorlage, wie Philipp, du schon schön gesagt hattest, können die Kreditgeber Kredite zurückverlangen. Und das sind ebenfalls 2 Milliarden Euro. Das muss natürlich nicht passieren. Und man muss auch sagen, Wirecard hat natürlich dann alles dran gesetzt, also der komplette Vorstand, mit den Banken zu sprechen, dass genau das nicht passiert. Von der Nacht zum Donnerstag auf Freitag hat Herr Braun gesammelt mit dem Vorstand oder mit ein paar der Vorstandsmitglieder ein Video veröffentlicht mit einem Statement zur Situation.
Du hast das Video ja gesehen. Wie empfandest du sein Auftreten?
Also Philipp, wir waren ja letztes Jahr auf der Hauptversammlung von Wirecard. Und ich saß damals da wie ein kleiner Schuljunge so ein bisschen, also hatte ich mich gefühlt und habe dem Herrn Braun wirklich zugehört, weil ich dachte so, wow, wie kann man so brennen für ein Unternehmen? Ja, ne? Wie kann man so von der ganzen Thematik, von dem ganzen Geschäftsmodell so schwärmen und vor allen Dingen auch so viel Ahnung präsentieren? Also der hat das Ding ja aufgezogen. Der ist ja seit Anfang an mit dabei und hat Wirecard zu dem gemacht, was es war oder was es ist.
Ja, die waren ja am Anfang nur Callcenter.
Genau, und danach ging es ja nach und nach weiter und jetzt eben auch Zahlungsdienstleister. Also es ist ein großer Weg, der nach oben führte. Und dieser Enthusiasmus, den er da mitgebracht hat, den habe ich in diesem Video nicht erkennen können. Er hatte was abgelesen, er hatte kaum Blickkontakt zur Kamera. Er hat noch den neuen Compliance-Chef quasi, die Compliance-Abteilung,
Herrn Fries, ja.
Den Herrn Fries, vorgestellt. Und ja, der kommt dann gleich auch nochmal zum Einsatz. Freitag, Börseneröffnung, der Kurs fällt wieder um knapp 50%. Hier spielt dann wahrscheinlich auch die Angst mit rein.
Der Kündigung, ja.
Der Kündigung der Kredite. Dann immer noch kein Testat. Braun hat auch nicht sich gemeldet oder hat auch nichts gesagt oder hat auch keine Kommunikation geleistet. Das muss man einfach auch hier mal festhalten. Ja. Und dann kam für mich eigentlich so der absolute Schocknachricht nochmal dazu. Das war so nochmal der Grabstein, der da noch drauf fällt. Die asiatischen Banken, beide unabhängig voneinander, dementieren, dass ein Treuhandkonto für den Kunden Wirecard existiert. Also es gibt offenbar gar kein Konto.
Aber das ist doch Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn.
Gibt es da einen Vermittler? Also wie kann das sein?
Ja, zum Hintergrund dazu nochmal, der Treuhänder, der hat in 2019, also während des Jahres, nochmal gewechselt. Das heißt, es ist nicht der gleiche von 2018, der letztendlich durch die ganzen Bilanzierungen auch durchgelaufen ist.
Durchgekommen ist.
Und der neue, der kann das eben nicht mehr bescheinigen. Beziehungsweise hat es bescheinigt, aber eben mit einer gefälschten Unterschrift und mit einer komplett gefälschten,
einem
gefälschten Beleg. Ja.
Aber wenn das so stimmt, dann ist das ja ein hochgradiger Betrug.
Genau, und dann ist die Frage, wo der natürlich kommt, aber da kommen wir zu auch gleich nochmal, wir sind immer noch in der Chronologie und hier hat jetzt CEO Braun entschieden, nachmittags seinen Rücktritt anzukündigen und hat direkt die Chance genutzt, Compliance Manager Fries direkt zum Interims-CEO zu machen. Da vielleicht nochmal kurz dazu, Fries ist ein sehr erfolgreicher Mann, den muss man so erstmal anwerben. Der war
und auch erstmal finden, ne? Der ist so ein bisschen unter dem Radar geflogen eigentlich so die letzten Jahre,
der
so
war
in Deutschland nicht bekannt.
Genau, überhaupt nicht bekannt, aber war bei der Fed, zwei Jahre bei der Fed in New York. Also, ja, genau. Und dann später war er sogar 7 Jahre lang für das US-Finanzministerium tätig. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Und er hat sich da in dem Finanzministerium darum gekümmert, gegen Geldwäsche zu kämpfen und gegen Terrorismusfinanzierung. Damit könnte man sagen, ist eigentlich genau der richtige Mann hier an dieser Stelle. Er sollte das wahrscheinlich auch vielleicht durchschauen und vielleicht auch irgendwann mal aufklären. Vielleicht auch noch mal kurz zu dem Kursverfall. Wie kann es sein, dass so eine Aktie so stark so fällt, wenn es gerade gar keinen Grund gibt, diese Aktie zu kaufen, dann aber eben einen sehr großen Grund gibt, diese Aktien zu verkaufen, kommen viele verkaufte Aktien auf einen Markt, die keine Abnehmer finden. Und damit fällt der Preis natürlich ins Bodenlose, so lange, bis die ersten Käufer kommen. Und so am Rande, es sind gestern 40 Millionen Aktien, haben den Besitzer gewechselt.
Unglaublich.
Das ist unglaublich, weil der Rest des DAXes zum Beispiel nur 105 Millionen Aktien gehandelt hat und 40
fast
kommen noch hinzu.
Fast jede zweite Aktie.
Ja. Die kommen ja noch hinzu, also das war schon nochmal stark. Und ja, war ja gerade im Tief knapp 2,8 Milliarden Euro wert heute, also schon auf einem Niveau, wo man sagen kann, das ist auch ein Übernahmekandidat. Und ja, jetzt ist eben die Frage, und das ist auch der aktuelle Stand, den wir jetzt natürlich noch nicht besser wissen. Handelt es sich hier um einen vorsätzlichen Betrug? Wusste Braun davon? waren es vielleicht nur Manager aus dem Südostasien-Bereich, die dort vielleicht
völlig...
War es der Treuhänder? Ist der abgehauen mit dem Geld? Oder genau, was spricht erstmal dagegen grundsätzlich? Warum kauft Braun bei knapp 100 Euro für 2,5 Millionen Euro Aktien nach? Und das vor dem Testat, wo er noch davon ausgegangen ist, dass das auch ja, früh um 7.30 Uhr belegt wird. Alles ist schick, die Bilanz 2019 passt, der Kurs steigt.
Ja, man hätte schon stutzig werden müssen, als das vor der Börseneröffnung noch nicht da war.
Genau, hätte man machen müssen, aber ich glaube, Braun hätte es nicht damit gerechnet. Er hätte selber nicht gedacht, dass er dass Ernst & Young diesen Haken setzt bei dem Thema ja. 1,9 Milliarden auf den Treuhandkonten. So, und außerdem kriegt man natürlich nicht einfach mal diese Top-Leute, wie zum Beispiel den Herrn Fries und auch die zwei Neuen im Aufsichtsrat, die kriegt man ja nicht einfach, nee, im Vorstand, glaube ich, sind ja. Zwei Neue, die kriegt man ja nicht einfach so, wenn man sagt so, ja hier, das ist eine Bruchbude, eine Pommesbude, die jetzt hier ja, wirklich, also es sind Top-Leute aus der Wirtschaft, die ja mit Sicherheit nicht ihren Ruf aufs Spiel setzen wollen. Aber was bleibt? Ein wirklich demoliertes
Vertrauen,
Vertrauen, da kommt keiner mehr zurück. Der Aktienkurs unter ferner Liefen, also das haben wir ja alle gesehen. Aber wir haben immer noch ein funktionierendes Geschäftsmodell. Also ja. Grundsätzlich ist es es sind auch immer noch 313.000 Kunden, die ja auch nicht wirklich direkt betroffen sind von der ganzen Geschichte. Ja, ein starkes Kundennetzwerk überhaupt. Das ist eine Infrastruktur, die steht schon.
Ja.
Also schon auch ein Wert, der dahinter steckt.
Ja.
Und ja, klar, jetzt sind sie halt bei der Bewertung auch einfach ein Übernahmekandidat.
Auf jeden Fall. Und vielleicht kommt dann doch mal eine Visa. Man muss jetzt mal überlegen, wenn diese 2 Milliarden kommen, dann wird aktuell Wirecard mit einem KGV von unter 10 als Wachstumswert gehandelt. Also das wäre schon eine enorm starke Sache, eine tolle Position auch. Könnte auch eine Riesenchance sein, vielleicht eine Jahrhundertchance. Aber man muss natürlich auch sagen,
dass man nicht weiß, ob natürlich die restlichen Zahlen stimmen oder ob die 2 Milliarden zum Beispiel, die ja dann zum Cash irgendwo mit aufgebaut wurden, ob sie überhaupt existieren. Vielleicht existieren die 1,9 Milliarden gar nicht und man hat die
Zahlen. Ja, existieren noch, aber die sind irgendwo anders. Ja,
oder man hat sie halt nie hinüberwiesen und ja, macht das schon seit Jahren so. Es kann ja auch irgendwo eine Substanz sein, die sagten, das ist hier eine kriminelle Ader. Nur frage ich mich, warum sollte man auch mit der Führung von Braun so ein Geschäftsmodell, was man so lange aufgebaut hat, so ein Baby, vor allen Dingen so von heute auf morgen oder über die letzten Monate so vernichten.
Also es bleibt schwierig. Echt total spannend. Es macht auch, also man muss jetzt auch einfach mal gucken, du bist ja investiert, ich bin investiert. Wie ist es denn bei dir? Bleibst du investiert? Gibt es für dich einen Punkt, wo du sagst, jetzt ist vorbei?
Ganz ehrlich, wir haben jetzt den Kurssturz komplett mitgemacht.
Ja.
Selbst wenn ich habe ja ganz kurz mal überlegt, verkaufst du noch vor den Zahlen? Oder das sind ja so Gedanken, die hat man als Anleger ja immer, weil hinterher ist man erst schlauer. Und ich finde es auch echt schade, dass viele so hämisch reagieren, weil wir haben ganz viele Anleger mit gutem Glauben Geld verloren. Also ich will es nicht mich eher nehmen, es ist nun mal so, ne? Da muss man auch wissen, man hat gespielt, aber leider verloren. Das Risiko war hoch, weil es waren vorher schon die Stimmen laut, dass die Bilanzfälschung möglich ist und so weiter und so fort. Das darf man hier auch nicht vergessen. Also jeder ist auch selber daran schuld, wer hier investiert hat.
Ja.
Dennoch sollte man auch Häme, finde ich, unterlassen.
Ja, bringt einen ja auch nicht weiter.
Bringt auch nicht weiter, ne? So wie, ja, ich habe es immer gesagt, ja, gut, aber irgendwann passiert
es. Ja gut, vielleicht hättest du mich heute, ich bin ja einen Tag vor der Bilanz wieder eingestiegen. Vielleicht würde ich jetzt hier auch so sitzen, eine ganze Ebene.
Mich auslachen.
Und würde sagen.
Ja, also was würde ich machen? Also ich schaue mir das auf jeden Fall an. Für mich interessiert jetzt extremst die Nachrichtenlage. Wird jetzt noch irgendwas kommen aus dem asiatischen Bereich, dass sie sagen jetzt über Nacht auch vielleicht irgendwas Neues melden an vielleicht auch guten Nachrichten, die vielleicht auch Wirecard durchaus entlasten. Dann ist es zwar immer noch schwer, das Vertrauen zurückzuerobern, aber wenn man dann vielleicht sagt, jetzt neu anfangen, neuer Vorstand, komplette Riege, der Herr Fries, dem ich das zutrauen würde sogar, dass das Ding wieder überlebt und dann vielleicht sogar wieder wächst und alles wieder.
Es gab ja schon mal ähnlich so eine Situation, wo der Kurs wieder mal auch um 70% runterging, hast du mir vorhin gesagt.
Genau, 2008 war das so, da war es eigentlich eine Organisation, die gesagt hat, hier Bilanzfälschung, dann ist der Kurs um 70% eingestürzt damals. Und am Ende hat sich aber herausgestellt, dass diese Organisation Short-Positionen hielt und damit sich reich gemacht hat. Ne? Da gab es früher Strafen.
Große. Wichtig ist, mehr dazu erfährst du natürlich auch in Peters Analyse. Die gibt es auch am Sonntag. Also passend zum Podcast gibt es natürlich dann auch die Aktienanalyse von Peter, kostenlos, aber nicht umsonst.
Genau. Und ich schaue mir das jetzt einfach an, was passiert, welche Nachrichten kommen. werde die Aktien auch halten. Ich werde sie nicht abstoßen. Ich habe heute auch mal so ein bisschen für mich die Frage gestellt, wann würde ich verkaufen? Ja. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal gar nicht verkaufen. Also aus dem Wissensstand jetzt möchte ich es halten und möchte schauen, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Ich bin ein Optimist. Das kann manchmal schädlich sein, aber wir haben immer, wie gesagt, ein funktionierendes Geschäftsmodell, ein Kundennetzwerk, was stark ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass hier wirklich eine Übernahme kommt.
Würdest du nachkaufen?
Nein, das würde ich nicht.
Gar nicht.
Das ist gefährlich in meinen Augen.
Bei 10 Euro.
Bei schwierig. Fünf. Es ist schwierig, weil am Ende Steinhoff, ne, wir haben es alle gesehen, Bilanzfälschung ist etwas, was an der Börse.
Ja, selbst nur der Verdacht, Aurelius.
Es kein Unternehmen ist wieder glücklich geworden aus der Nummer. Ne? Also das ist immer wieder sehr gefährlich. Ich würde kein Geld nachschießen, aber wer investiert, das würde ich jetzt auch nicht am Tief verkaufen. Am Ende kommt morgen eine Übernahme und plötzlich geht der Kurs dann doch nochmal 30% drauf. Also,
aber selbst muss man auch ganz fair sagen, sollte jetzt eine Übernahme kommen. Das wird keine, dass da eine Visa ankommt und das Doppelte anbietet, wird nicht passieren.
Das wird nicht passieren. Ne? Das wird auf gar keinen Fall passieren. Aber vielleicht ist man dann bei Visa mehr drin und je nachdem, wie der Deal aussieht, das wird man dann sehen.
Ja.
Wie gehst du denn jetzt vor?
Ich bleibe dabei. Auch jetzt, wie gesagt, das sind jetzt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch und das war auch, was wir ja immer ein bisschen predigen. Oder ist ja auch immer, du sollst ein breit aufgestelltes Depot haben. Das ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst heute, bei den nächsten fast 50%, ist mein Depot doch grün ins Wochenende gegangen.
Ja.
Und das merkt man jetzt einfach, also sobald du wirklich mal mehr so, du musst halt überlegen, zum Beispiel, du hast 20 Positionen im Depot und dann kannst du eigentlich nur noch maximal 5% deines Geldes verdienen, was du verlieren, was du investiert hast. Und das finde ich eigentlich auch so das Schöne an der Börse. Man kann breit streuen und dann, wenn du Glück hast, merkst du es sogar am selben Tag nicht. Also stell dir mal vor, du hättest jetzt 100 Positionen und die hätten gestern alle 1% gemacht, bis auf Wirecard, die mal um 70% abgeschmiert ist. Du hättest es nicht gemerkt, wenn du nicht reingeschaut hättest.
Richtig, das ist eben wichtig an einem Diversifizierten, nicht alles auf eines setzen, sondern eben hier, ich sag mal, wenn ein Anteil oder eine Position 3% beträgt, mein Gott, ne, das ist relativ schnell rausgeholt, wenn die mal die 100% verlieren sollte. Ne?
Weißt du, wer beim Goldrausch damals reich geworden ist? Die Leute, die Schaufeln verkauft haben.
Ja, das stimmt.
Und das muss man sich immer vor Augen halten. Sei derjenige, der die Schaufel verkauft und nicht derjenige, der nach einem Stück Gold gräbt.
Genau, richtig. Und insofern sind wir gespannt, wie es hier weitergeht.
Auf jeden Fall.
Wir werden das weiter beobachten, natürlich auch für euch auf den Laufenden halten, auch auf Facebook, Instagram, also folgt uns da natürlich noch gern einmal.
Sonntag die Analyse.
Sonntag haben wir noch die Analyse zu Wirecard, das ist ja sogar unabhängig von dieser Thematik gewesen. Wir hatten es einfach schon vor.
Der arme Peter, der musste so oft umschreiben jetzt die Woche seinen Artikel, also nochmal vielen lieben Dank an Peter.
Das stimmt und ich möchte festhalten, heute war nicht einmal Disney dabei.
Nein.
Philipp.
Stimmt.
Vielleicht erwähnen wir es noch,
Disney. Okay, Disney. Ja, Disney. Ich werde bestimmt noch Disney Plus gucken. Haha. So, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir machen den Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt mir wirklich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.